Einfach innerlich sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und du wirst seine Hilfe erfahren. Du wirst Wunder über Wunder erleben. Vielleicht merkst du es nicht gleich. Mir ist schon ein paar Mal passiert, ich habe Dinge gar nicht gleich gemerkt. Erst im Nachhinein, sag mal, hat sich ja tatsächlich was getan, habe es gar nicht gedacht. Und so feiere ich heute ein riesiges Wunder, denn wir haben hier unseren Pastor Phil. Der ist für mich ein Wunder, das ist für mich eine Gebetserhörung. Der hat heute auch noch Geburtstag. Wir gratulieren von Herzen. Ich freue mich total, dass wir ihn gewinnen konnten hier für diese Gemeinde. Und ich finde es genial, dass ich auch noch da sein darf. Sei gesegnet mit der ganzen Familie, mit allem drum und dran, weit über das hinaus, was du bittest und vielleicht auch noch verstehen kannst. Sei überschüttet, gerüttelt, gedrückt und überfließend. Das ist das Maß Gottes. Amen. Genau, und jetzt gibt es noch was. Nachher, nach dem Gottesdienst, gibt es draußen zwar auch ein paar Brezeln, aber es gibt vor allen Dingen Kuchen und Kaffee. Und ihr müsst gar nicht so schnell nach Hause. Wir feiern Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Und wir feiern auch ein viel. Wir haben eine gute Zeit miteinander und lassen es uns total gut gehen. Freuen uns an deinem Geburtstag. Ja, wir haben auch noch was davon.
Ja. Und jetzt für alle.
Ah, Cappuccino. Okay, good, yeah. So ist gut. So, und jetzt muss ich euch nochmal enttäuschen. Ich war vor gut 14 Tagen in Ägypten und da wollte ich euch ganz kurz ein paar Bilder zeigen, einen kleinen Bericht geben über diese Reise, die wir da gemacht haben. Wir wollten schauen, da wir eh schon Ägypten ein bisschen... Also wir haben es auf dem Herzen und wir unterstützen schon ein bisschen was, nämlich 10 Pastoren mit jeweils 50 Euro pro Monat. Haben die auch dringend nötig, weil das ist ein ziemlich armes Land. Also zumindest die Leute, die Christen sind, sind relativ arm. Und die Pastoren dürfen vom Gesetz her keinen weiteren Job machen. Also die müssen Pastor sein, dürfen keinen säkularen Job nebendran haben. Das ist verboten und die müssen also von dem leben, was die Gemeinde so hat. Und sehr viele Gemeinden sind halt kleine Gemeinden und arme Leute, Bauern, und die können da nicht so sehr viel ausspucken, sodass die Pastoren gut überleben könnten. Also das ist wirklich eine Not dort. So, dann waren wir erstmal bei einer Riesenkonferenz. Unser örtlicher Leiter, also von Ägypten, der Amgard Girgis heißt er, der ist... mit uns gereist und er hat eine riesen Konferenz organisiert, um Netzwerk zu bauen. Und zwar unter allen evangelisch-evangelikalen protestantischen Kirchen. Und hier waren alles Mögliche an Leitern dabei. Von den Presbyterianern angefangen, das entspricht so ungefähr unserer Landeskirche, bis zu den Turbo-Charismatikern. Ja, alle waren da. Und es ist einfach super, dass da mal eine Zusammenarbeit stattfindet. Genial. Und wir waren natürlich Ehrengäste. Ich habe sogar eine Medaille gekriegt. Da lacht er. Das ist super. So, das seht ihr. Ja. Das war unsere Reisegruppe von links nach rechts. Das ist der Karl Schneider zuerst. Der ist Pastor in Magdeburg und gehört zum Missionsrat, also zu unserem Team. Dann der Paul Schmidtgall. Der ist Superintendent, nennt sich das, für Mittelmeerraum und nahen Mittleren Osten. Dann der dritte ist der Marc Brenner, das ist unser Präses von der Gemeinde Gottes in Deutschland. Und den vierten, den seht ihr gerade auch noch hier vorne, also doppelt. Bist nicht besoffen, du siehst mich tatsächlich doppelt. Gut, abends haben wir dann mal noch so ein Kloster von der syrisch-orthodoxen oder koptischen Gruppe angeschaut, aus dem 4. Jahrhundert. Das ist, war sehr eindrücklich. Mit den Fresken und so weiter. Und das Ganze ist wie eine Burg aufgebaut, weil früher die Berber da immer wieder Angriffe gemacht haben. Das ist so der Pater, der uns dort durchgeführt hat. Dann war man natürlich, das gehört dazu, das muss sein, wenn man schon in Kairo ist in der Gegend. Ihr seht, 8 Kamele. Also welche... Der zweite von rechts, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, das ist der Urs Schmid aus dem Christlichen Zentrum Buchegg. Der ist derjenige, der das Live-Seminar eingeführt hat. Manche kennen das. Und der macht es auch da in Ägypten. Dann waren wir am Suezkanal. Wenn ihr genau hinschaut, ganz hinten am Horizont seht ihr Schiffe. Der Suezkanal ist nicht einfach ein durchgehender Kanal, sondern das sind so Seen mit dabei. Und da besitzt die Pentecostal Church of Egypt ein Grundstück direkt an diesem See. Müsste man aber noch ein bisschen auf Vordermann bringen. Da steht eine alte Villa, die darf man nicht abreißen, aber daraus kann man was machen. Haben sie uns einfach mal gezeigt. Da fehlt halt natürlich das berühmte Geld. Aber die Möglichkeit bestünde. Haben wir uns da angeguckt. Dann haben wir uns das nationale Büro des Leiters angeschaut. So sieht es aus. Es hätte so ein bisschen Renovierung nötig. Also da drin kannst du nicht wirklich arbeiten. Also da sind wir auch am Gucken, ob wir da nicht ein bisschen was zusammenkriegen. Ja, ja, ihr versteht, wie es da ausschaut. Das war also in Kairo. Dann waren wir hier in der Kirche. Da haben wir einen Besuch gemacht und haben uns mit einer Witwe getroffen. Das ist die Dame, die so ein bisschen da auf der Seite, neben dem Mädel mit dem lila Jäckchen, deren Mann war zwei Wochen zuvor gestorben. Und das ist eine große Not für Witwen, denn für Witwen gibt es keinerlei Versorgung. 0,0. Die stehen da und wie im Alten Testament oder ja, auch noch im Neuen Testament, wo man sich drum kümmern müsste. Und da haben wir einfach geschaut, was können wir da tun. Jo, dann hatten wir sogar noch eine super Zeit auf dem Nil. Auf einem Boot ist das. Da haben wir uns mit dem nationalen Leitungsteam getroffen, haben erst mal gegessen und dann haben wir anschließend auch noch den fachlichen Teil gemacht. Die Nudelschrift konnte ich nicht lesen, die Zahlen dann schon. Also da ging es einfach darum zu sehen, wie ist denn das da? Also es gibt auch große Gemeinden, 2000 und 1000 und 500 Mitglieder, aber der allergrößte Teil sind kleine Gemeinden. Da hat er uns so ein bisschen die Finanzen gezeigt, der Finanzchef da von der Gemeinde. So, dann waren wir auch in der Gemeinde drin. Nach vorne sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, nach hinten sieht es so aus. Damit ihr einfach mal einen Eindruck habt. Also das war von der gleichen Stelle, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Das war eine andere Gemeinde, da ist es dann wieder relativ modern. Ihr seht, da sind Bildschirme an den Säulen, also es ist ein bisschen dunkel geraten, das Bild, aber schon ganz gut. Dann waren wir in El Minya. Das ist eine Kirche in einer Grotte, in einer Höhle. Und da ist laut Überlieferung Jesus gewesen mit seiner Familie, als er noch ein kleiner Junge war, weil die heilige Familie ja flüchten musste aus Israel wegen dem Kindermord, Bethlehem und so. Die meisten wissen das. Und das war die letzte Station, bevor sie wieder zurückgekehrt sind ins Land. Und da ist jetzt halt ein Riesenkloster dabei und eben Gottesdiensträume und sowas. Ne? Dann waren wir bei unserem Leiter, dem Amgad, der ganz links sitzt, bei dem zu Hause in der, im Häuschen, da wo er herkommt, haben da ein bisschen was gegessen und haben uns dann mal geguckt, wie es drumherum ausschaut. Also wenn du oben aufs Dach gehst, sieht es so aus. Das sind alles Lehmhütten. Es regnet nur zweimal im Jahr. Dann kannst du nicht mehr aus dem Haus, weil die Straßen sind wie Schmierseife. Also da gibt es nichts Geteertes. Schlaglöcher, also je tiefer, desto weg fürs Auto. Das ist brutal. Und dann waren wir an der Kirche Spitze, neu gebaut. Super, auch innen drin, ganz genial. Ratet mal, was sowas in Ägypten gekostet hat. 150.000 US-Dollar. Da kriegst du bei uns noch nicht mal eine Einzimmerwohnung. Und das war dann innen drin, da seht ihr den Typ da, der macht das auch auf Englisch, wenn es sein muss. Und dann waren wir in der Gemeinde, da haben wir einen Pastor verabschiedet, der ging in Rente. Mit 88, also ich habe noch 20 Jahre. Da seht ihr mit dem Ding drumherum, das war auch eine tolle Feier. Und dann wurde gefeiert und manche haben getanzt. Eigentlich ist das verboten, also von der Kultur her, das macht man nicht. Aber okay. Und dann waren wir noch in der sogenannten Trash City. Da gibt es ja so einen Berg, da wird der ganze Abfall gesammelt von ganz Kairo. Und da sind Kirchen oben drin, weil das sind nur die Christen. Die Araber gehen da nicht hin, also die Muslime. Nur Christen wohnen auf diesem Berg. Und die verdienen damit ihr Geld und dann haben sie oben Kirchen gebaut. In Höhlen rein, das ist die eine. Und dann waren wir noch in der zweiten. Das ist auch so, da haben wir so 12.000 Leute in einer Kirche Platz. Das ist der Hammer. Ja, also brutal. Und das war es dann auch schon. Dankeschön. Nur damit ihr es seht. Und es ist viel Not in dem Land. Ich habe euch jetzt nur ein paar kleine Ausschnitte gezeigt. Aber jetzt wollen wir einfach einsteigen in die Message. Und ihr seht schon, ich habe mich gut vorbereitet, ja, damit ich gleich abhauen kann, wenn das Ding rum ist. Nein, so schlimm ist nicht. Sondern ich habe diesen Koffer mitgebracht, damit er uns durch die heutige Message begleitet. Wir alle befinden uns ja auf einer großen Reise, oder? Unserer Lebensreise. Und heute geht die Frage an dich. Wie denkst du über das, was Gott alles in deinem Leben tut? Aber zuerst möchte ich noch kurz mit uns beten. Danke, Heiliger Geist, dass du heute ganz konkret in meine Situation und in die von all diesen wertvollen Menschen hier hineinsprichst. Was bin ich froh, dass die Bibel so lebendig ist, so positiv und so lebensverändert. Du bist genial, Gott, du hast das wunderbar gemacht und dein Wort ist nicht einfach eine alte Geschichte, sondern ist heute noch aktuell. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich glaube nicht nur, dass wir irgendwie alle unterwegs sind, sondern dass wir auch immer wieder Ziele haben, die wir verfolgen und erreichen wollen. Stimmt das? Wer hat Ziele? Ach, ein paar schon, ja, okay, gut. Ich glaube auch, dass jeder von uns gewisse Träume, Wünsche, Vorstellungen und Hoffnungen hat. Dinge, für die er betet. Und wir alle sehen uns danach, dass diese Dinge halt irgendwann auch mal sich ganz konkret erfüllen. Und dabei gibt es so einen Satz, der meistens aus dem Verlaufsdiagramm bekannt ist. Wenn, dann. Ja, also wenn sich dieser Traum erfüllt hat, dann bin ich glücklich. Wow. Wenn ich dieses Ziel geschafft habe, das Abi, den Meisterbrief, den Gesellenbrief, Masterarbeit, Abteilungsleiter, wenn ich das bin, Geschäftsführer und so weiter, dann geht es mir endlich gut. Wenn ich endlich eine Frau gefunden habe oder wenn ich endlich einen Mann gefunden habe, wenn ich Kinder habe oder wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, wenn ich das neue Auto habe, die größere Wohnung, das Haus, wenn ich eine neue Arbeitsstelle antreten kann, was auch immer, dann werde ich ein glücklicher Mensch sein und mein Leben endlich mal genießen können. Das Interessante dabei ist, dass wir eigentlich immer auf der Reise sind zu irgendeinem Ziel, zu unserem Traum, zu unserer Erfüllung. Und wenn du dann eines der Ziele erreicht hast, weißt du, was dann passiert? Dann setzt du dir gleich wieder ein neues Ziel, oder? Hast du endlich ein großes Problem in deinem Leben überwunden? Dann kommt schon das nächste um die Ecke und hat meistens noch 5 Kollegen mit dabei. Hast du eine schlechte Angewohnheit oder eine Eigenschaft von dir endlich mal überwunden? Dann siehst du schon wieder 10 neue Dinge, die du unbedingt angehen solltest, die du verändern solltest. Und so sind wir eigentlich länger auf der Reise zu unserem Ziel, als wir uns dann letzten Endes am Ziel aufhalten. Und jetzt überleg mal, der Weg zum Ziel, zum Beispiel um gewisse Dinge zu ändern, ist meistens nicht so prickelnd, oder? Also so ein 300 Gramm Filetsteak ist eine geniale Sache, aber das bekommst du nicht jeden Tag, nehme ich mal an. Die Zeit zwischen den Zielen, das ist der gewöhnliche Alltag. Da ist der Montag, an dem die Woche mal wieder kein Ende nimmt. Da ist der Dienstag, der Mittwoch, der blöde lange Donnerstag, vor allen Dingen für die Banker. Dann ist es endlich Freitag, das Wochenende ist schon in Sicht und dann kommt der Samstag, an dem du nicht arbeiten musst, außer die Schwaben, die müssen natürlich putzen und Kehrwoch machen. Und schließlich kommt dann der Sonntag, an dem du einen super genialen Gottesdienst hast, der dich aufbaut, der dich inspiriert und der dich total begeistert. Kann ich dann Amen hören? Jawohl. Aber wenn du jetzt mal in deinen Alltag reinschaust, die Routine in deinem Leben, dann kommt da oft nicht so arg viel Begeisterung auf. Und auch der Weg, wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, ist meistens nicht ganz so prickelnd. Im zweiten Teil der Bibel, da finden wir einen Brief von Jakobus. Und da heißt es in Jakobus 4, 13 bis 14, manche von euch kündigen an, heute oder morgen wollen wir hier und dorthin reisen, wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Dabei wissen wir nicht mal einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der, kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Und heute geht es um den Weg zum jeweiligen Ziel. Denn ich behaupte, das ist genau die Phase, in der Gott die allermeisten Wunder bewirkt. An diesen Montagen, wo es dir so schwer fällt, morgens aus dem Bett zu kommen. An den Dienstagen, wo es kalt und regnerisch ist und du eigentlich sagst, alter Herr Jagdmann, noch nicht mal einen Hund vor die Tür, aber ich muss schaffen gehen. Am Mittwoch, wo es immer alles gleich abläuft. Donnerstag und Freitag, manchmal so nervig und das Wochenende will wieder nicht kommen. Genau in diesen Zeiten bewirkt Gott große Dinge. Hast du das gewusst? Ich bin absolut nicht gegen Ziele und Träume im Leben. Im Gegenteil, wer keine Ziele hat, kommt auch nirgends an, oder? Aber wenn du permanent nur in der Hoffnung lebst, ja, wenn ich dieses und jenes erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich und zufrieden, dann gehst du einer riesigen Lüge des Teufels auf den Leim. Deshalb lautet mein allererster Punkt, genieße die alltäglichen Wunder. Genieß das, was Gott gibt. Im ersten Teil der Bibel lesen wir davon, wie Gott dafür gesorgt hat, dass rund 2 Millionen Israeliten aus Ägypten ausreisen konnten. Und jetzt waren sie mit ihren Koffern, mit Sack und Pack unterwegs zu ihrem Ziel in das verheißene Land. Und auf dem Weg hat Gott jeden Tag Essen vom Himmel regnen lassen, das sogenannte Manna. Ja? Die mussten nie kochen. Ha, gar nicht so übel, oder? Auch das Abwaschen hinterher war nicht nötig. Super cool. Ne? Es gab ja eh in der Wüste nicht besonders viel Wasser und die Spülmaschine war noch nicht erfunden, also war das schon gut. Aber wie war jetzt die Reaktion von den Leuten? Ha, wisst ihr was? Hey, wir sammeln jetzt so viel ein, dass wir morgen und übermorgen und den Tag danach sicher noch was zu essen haben. Das Dumme war nur, dass dieses Manna nur jeweils einen Tag gehalten hat. Dann war es vergammelt. Außer Freitag. Was die da gesammelt haben, hat 2 Tage gehalten, damit sie am Schabbat ausruhen konnten und nichts sammeln mussten. Ich glaube, Gott möchte uns mit dieser Geschichte zeigen, wenn du auf der Reise bist zu deinen Träumen und Zielen, dann reicht der Segen von Gott normalerweise genau für einen Tag. Und darum sagt Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 34, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Sprich, auf dem Weg Richtung Ziel genügt der Segen von Gott immer für einen Tag. Aber das auch sicher. Ein Mann hat einmal seinen 5-jährigen Sohn zu einer kleinen Wanderung mitgenommen. Und eingeladen, komm, wir gehen mal darauf zu dem Bauernhof da außerhalb vom Dorf. Und dieser Bauernhof lag auf einer kleinen Anhöhe und da mussten sie halt rauf. Der Vater ist dann schnurstracks auf dem direkten Weg in gerader Linie auf den Berg raufgelaufen und war ruckzuck da oben. Der Junge ist auch erstmal geradeaus gestartet, aber dann hat er abseits von dem Weg einen Apfelbaum gesehen. Der war nicht so hoch, aber er hatte wunderschöne Früchte. Da hat er sich natürlich einen geholt, ist da hingelaufen, hat den runter und hat ein bisschen Vesper auspackt. Gell? Und dann hat er plötzlich auf der anderen Seite, oh, da sind ein paar Kühe, da ist er auch hingerannt und hat die gestreichelt und fand das einfach nur toll. Ein Stück weiter ist er dann gelaufen, oh, da sind ja noch ein paar Hühner. Da hat er die ein bisschen gejagt, hat einen Riesenspaß dabei. Oh ja, und da sind ja noch ein paar Kaninchen. Da ist er dann auch wieder hingelaufen, weg vom Weg und hat denen ein bisschen Gras ausgerissen, hat es ihnen zu fressen gegeben. Und irgendwann ist er dann auch am Bauernhof angekommen, wo der Vater auf ihn gewartet hat. Beide sind also am selben Ziel angekommen. Ne? Der Vater sagt, schau mal, mein Junge, ich bin ganz geradlinig zum Bauernhof gelaufen. Ich war zielorientiert, effektiv und sehr schnell. Der Sohn meinte nur, ja, stimmt, trotzdem bin ich schließlich auch am Ziel angekommen. Aber ich habe unterwegs alles genossen, was es da zu entdecken und zu sehen gab. Wir sind oft so fokussiert auf unsere Ziele, auf unsere Träume, auf unsere Visionen. Und dabei vergessen wir manchmal auf dem Weg dorthin zum Beispiel den Sternenhimmel anzuschauen und über die Größe des Universums zu staunen, das Gott geschaffen hat. Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst den Sternenhimmel betrachtet? Ich war ja eben in Ägypten, das ist Afrika, und in Afrika, außerhalb großer Städte, da ist es ziemlich duster. Und der Sternenhimmel ist fantastisch, sage ich euch. Die Herrlichkeit der Schöpfung ist so richtig greifbar. Das ist so genial. Und ich habe die Sterne mal wieder so ganz bewusst betrachtet und mich über die Güte von Gott gefreut und über die Größe. Wahnsinn. Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst an einer Rose gerochen und hast sie mal angeguckt, wie genial die aufgebaut ist? Wann hast du das letzte Mal ein ganz einfaches Essen, Mittagessen zum Beispiel, mit allen Sinnen genossen und nicht nur die Kalorien gezählt, oder? Merkt ihr? Manchmal gehen uns die ganz einfachen und doch so fantastischen Dinge im Alltag verloren, weil wir so unheimlich zielorientiert sind. Deshalb nimm dir die Zeit und fang an zu genießen. Fang an zu genießen, was dir täglich so begegnet und was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Mal ein ganz einfaches Bild. Viele wünschen sich Kinder. Und dann betet man für Kinder. Aber kaum hast du so ein Baby daheim, stellst du fest, es bringt ganz schön viel Licht in dein Leben. Besonders nachts. Es hat nämlich zunächst einen völlig anderen Wach- und Schlafrhythmus als du. Außerdem schläft das Ding nie durch. Und das, obwohl du eins bestellt hast, das möglichst 24 Stunden am Tag pennt. Aber dann hättest du vielleicht ein Murmeltier bestellen sollen. Im Winterschlaf. Was war ich manchmal genervt, morgens um 3 Kennt ihr das? Also einige kennen das. Meine Frau hat leider nicht gut gehört oder sie wollte nicht gut hören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deshalb musste sehr oft ich aufstehen und das war dann mein Job, als unsere Jungs noch Babys waren. Und wenn du so 3-mal in der Nacht aufstehen musst, was ja immer noch ein Sonderangebot ist, ja, dann bist du irgendwann mal fertig mit der Welt und denkst, oh Mann, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lass mich doch endlich mal schlafen, morgen gleich klingelt der Wecker und dann ist Ende Gelände. Aber ich habe dann eins realisiert, dass nämlich meine Einstellung voll daneben war. Denn nach ein paar wenigen Jahren wäre ich manchmal froh gewesen, ich hätte wegen meiner Jungs in der Nacht aufstehen dürfen. Denn zeitweise waren alle aus dem Haus. Alle ausgezogen. Und so habe ich dann für mich den Schalter umgelegt und habe mir gesagt, hey, schon bald kommen sie in den Kindergarten, in die Schule, dann studieren sie, haben Beruf, heiraten und dann sind sie weg. Also genieße jeden Augenblick, in dem du noch für sie da sein kannst, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Du hast jetzt noch das Privileg, irgendwie auch nachts ihretwegen mitten in der Nacht aufstehen zu dürfen. Freiwillig würde ich das sonst nie im Leben machen. Aber wie lange kannst du den Sternenhimmel zusammen mit einem deiner Kinder noch anschauen, das genießen und gute Gespräche führen? Beim Windelwechseln ist es ja manchmal noch viel schwieriger. Das riecht oft ziemlich streng. Und manchmal hat sich das Material weit verbreitet, auch über die Grenzen der Windeln hinaus. Ja. Aber ich habe mir gesagt, hey Herbert, nur noch 1356 Pampers, dann ist der Junge windelfrei. Dann darfst du vielleicht noch manchmal ihm den Poppes abwischen und kurz darauf ist das Thema dann auch erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass ich nie gedacht habe, ach, wie froh werde ich sein, wenn meine Kinder eines Tages endlich aus dem Haus sind. Nein, auf der Reise dorthin habe ich mich entschlossen, jeden Windelwechsel und jedes nächtliche Aufstehen und auch alle anderen Herausforderungen, die da manchmal so mit verbunden sind, als Segen von Gott anzunehmen. Und so genieße ich jetzt auch die Zeit, in der unsere Enkel bei uns im Haus wohnen. Wer weiß, wie schnell sie vielleicht weg sind und ich mir wünsche, dass wieder mal das pralle Leben im Haus tobt. Das kannst ganz schnell haben. Wenn du morgen früh aufstehst und deine Augen sind noch ziemlich müde, dann kannst du dir selber sagen, die Herrlichkeit Gottes ist hier, aber ich könnte noch ein bisschen mehr Schlaf gebrauchen. Aber nimm das doch einfach mal dankbar aus der Hand Gottes und mach eine große Geschichte in deinem Leben daraus. Ich kenne nämlich genügend Leute, die wären irrsinnig glücklich, wenn sie jeden Morgen aufstehen könnten und das Bett verlassen könnten. Wir sind oft so zielorientiert, dass wir die kleinen Dinge und die Wunder im Alltag gar nicht mehr sehen und nicht wertschätzen. Ja doch, ich würde schon am liebsten die ganze Welt für Jesus gewinnen und dadurch Veränderungen bewirken. Das ist soweit durchaus okay. Aber wenn ich die täglichen kleinen Momente nicht genieße, dann lebe ich am Plan von Gott für mein Leben massiv vorbei. Mir hat mal ein weiser Mann einen guten Rat gegeben und gesagt, es werden immer wieder Bereiche in deinem Leben dir bewusst werden, nicht zuletzt durch den Heiligen Geist, die verändert werden müssen. Kennt das jemand außer mir auch noch? Und dabei, hat er gemeint, ja, wenn du diese Bereiche angehen willst, dann fang an, jeden Schritt in diesem Veränderungsprozess zu feiern. Na, ich gedacht, ja wie, aber ich habe ja das Ziel noch gar nicht erreicht. Was gibt's denn da zu feiern? Trotzdem habe ich mich dann wirklich bewusst dazu entschlossen, jeden kleinen Fortschritt zu schätzen und mich darüber zu freuen. Vor einiger Zeit hat ein Mann zu mir gesagt, ja, weißt du, das mit dem Rauchen, oh, das macht mir halt schon sehr schwer zu schaffen. Es klappt einfach nicht mit dem Aufhören und ich rauche immer noch 2 bis 3 Zigaretten am Tag. Da habe ich zu ihm gefragt, und vorher hast du doch eine ganze Packung pro Tag durchgezogen, oder? Also freu dich über deinen Fortschritt und feiere das, was du schon erreicht hast. Irgendwann schaffst du auch noch das eigentliche Ziel, nämlich ganz aufzuhören. Das schaffst du auch noch. Mein nächster Punkt. Schaff bleibende Erinnerungen. Auf dem Weg zu den Zielen und Träumen, die wir so haben, sollten wir die Momente genießen und die Fortschritte feiern. Und dazu gehört dann eben auch, dass du bleibende Erinnerungen schaffst. Ist schon einige Jahre her, da waren meine Frau und ich in einer bestimmten Connect-Gruppe unserer Gemeinde. Früher nannten wir das Hauskreise. Ja? So, dabei haben wir uns dann alle gewünscht, dass wir uns besser kennenlernen und Jesus noch besser dienen können in unserer Zeit. Und dann kam der Vorschlag, wir machen eine Hauskreisfreizeit. eine Woche am Wörthersee. Ja? Die Kinder, die nehmen wir alle mit, die Zwerge kommen alle mit. Ich werde diese Woche nie mehr vergessen. So stark war das Erlebnis. Das hat uns alle total zusammengeschweißt auf der einen Seite, aber auch total aufgebaut. Und fast alle Teilnehmer sind heute in Leitungsfunktionen im Gospelhaus beziehungsweise in einer anderen befreundeten Gemeinde. Das war die Auswirkung. Wow! Es muss auch nicht immer was ganz Großes sein. Ein Ausflug in, was weiß ich, Hochseilgarten, eine Paddeltour, eine Fahrradtour, ein bisschen Wandern, gemeinsames Grillen. Das kann das Gleiche bewirken. Übrigens, Werbeblock Anfang. Im Mai findet in diesem Jahr eine Gemeindefreizeit statt. Seid ihr schon eingetragen? Und ich bin überzeugt, das wird für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis werden. Werbeblock Ende. Okay? Als die Israeliten auf der Reise ins verheißene Land waren, hat Gott unterwegs viele Wunder bewirkt. Aber wisst ihr auch, was das große Problem von diesem Volk war? Die haben immer wieder vergessen, mal innezuhalten und diese Wunder zu genießen. Ja, okay, sie haben manchmal so Altäre gebaut, also einen Steinhaufen aufgerichtet, um daran zu erinnern, ja, da sind wir durch den Fluss gelaufen, nachdem Gott uns den Weg freigemacht hatte. Trotzdem haben sie immer wieder vergessen, sich diese Ereignisse in Erinnerung zu rufen. Ein Tipp, den ich dir heute Morgen mitgeben will, ist der: Plane bewusst Momente der Erinnerung ein. Dinge, die deine Frau, die deine Kinder möglichst in ihrem Leben nie mehr vergessen werden. Irgendwann hat das israelitische Volk eine Sache wiederentdeckt. Wir lesen das in Nehemia, Kapitel 8, Vers 14. Da heißt es, dabei entdeckten sie, also das bedeutet, dass sie es völlig verloren hatten, es war in Vergessenheit geraten. Dabei entdeckten sie, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen. Warum sollten die denn in Laubhütten wohnen? Das ist ein Erinnerungsritual. Ich habe euch hier so ein kleines Bild mitgebracht, wie so eine Laubhütte aussehen kann. Die kann man im Garten oder im Hof aufstellen. Wichtig ist, dass man den Himmel sieht und vor allen Dingen nachts die Sterne, dass man die sehen kann. In der Laubhütte isst man während der ganzen Woche, man erzählt sich Geschichten aus der Bibel, man schläft in der Nacht da drin und so erinnern sie sich daran, dass Gott auf der Reise des Volkes von Ägypten ins verheißene Land viele Wunder vollbracht hat. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kind, du wohnst 7 Tage lang in so einer Laubhütte drin, übernachtest auch dort und dann sind es Momente in deinem Leben, die du wahrscheinlich nie mehr vergisst. Egal wie zielorientiert du sein magst. Und wisst ihr, ich liebe es, Ziele zu haben, Visionen zu haben. Je größer, desto besser. Das Leitungsteam kann das leidvoll nachvollziehen. Aber auf diesem Weg in Richtung dieser wunderbaren Ziele und Träume kann man die eigenen Kinder, kann man die Ehefrau, kann man die besten Freunde vernachlässigen. Schaffe also immer wieder ganz besondere und bewusste Highlights, die in Erinnerung bleiben. Ein reicher Mann wollte seinem Sohnemann zeigen, wie reich sie in Wirklichkeit sind. Ja, so. Also sind sie zusammen auf eine Alm gegangen am Wochenende und dort gab es kein Handyempfang. Katastrophe für junge Leute normalerweise. Kein Computer, es gab keinen elektrischen Strom, keinen Fernseher, nicht mal fließendes Wasser im Haus und von wegen Warmwasser aus dem Hahn. Nur ein Brunnendruck mit schönem, kalten Quellwasser, 7 bis 10 Grad. Am Abend haben die beiden dann gemeinsam gekocht, natürlich auf einem alten, verrußten Herd mit Holzfeuerung. Dann haben sie eine Petroleumlampe angezündet, lagen anschließend zusammen im Heu und haben so sich gegenseitig Geschichten erzählt und über das gesprochen, was sie so bewegt. Und am Sonntagnachmittag sind sie dann mit ihrer großen Luxuslimousine wieder heimgefahren. Da sagt der Papa, So, mein Junge, jetzt hast du endlich mal erfahren, was es heißt, so richtig arm zu sein. Also sei dankbar, dass wir als Familie so wohlhabend sind. Diese Alm, das steht für richtige Armut. Und der Sohn meint dann, Papa, ich habe auf dieser Alm eher gelernt, dass eigentlich wir die Armen sind. Schau mal, wir haben einfach alles, was man sich wünschen kann. Eine Villa, 3 Autos, Geld wie Heu. Wir können uns praktisch alles leisten, aber weißt du, was wir nicht haben? Zeit füreinander. Deshalb sind die auf der Alm in Wirklichkeit die Reichen und wir sind die armen Schweine. Was ich mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringen will, ist, auf deiner Reise als zielorientierter Mensch mit Wünschen und Träumen, mach auch immer wieder mal Pausen vom alltäglichen Trubel. Justiere deine Perspektive immer wieder neu und bitte, genieße jeden Moment. Gott ist jemand, der das möchte, dass wir genießen. Deswegen hat er seinem Volk auch immer wieder befohlen zu feiern und richtig fett zu essen und sich's gut gehen zu lassen. Nicht immer nur schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist nicht jüdisch, biblisch. Der dritte Punkt, den ich heute Morgen ansprechen will, ist, nimm deine Zeit aus der Hand Gottes. In der Bibel finden wir 2 Begriffe für die Zeit. Da ist zum einen Chronos. Chronos steht für Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Es geht um den Lauf der Zeit, chronologisch. Der zweite Begriff ist Kronos. Chronos, das bedeutet, Gott greift zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ins Leben oder in eine Situation ein. Kairos, nicht Chronos, das sage ich ja, Chronos, das ist falsch. Kairos ist der richtige Ausdruck. Ja? Nur ein Beispiel aus unserer deutschen Geschichte, 9. November 1989. Wer weiß, was da passiert ist? Die Älteren erinnern sich noch, da ist die Mauer gefallen in Berlin. Ja? 98% unserer Zeit erleben wir als Chronoszeit, Routinezeit, das, was alltäglich so läuft. Und ich will versuchen, das ein bisschen zu erklären. Da war das Volk der Israeliten in der Wüste unterwegs, 40 Jahre lang. Und in dieser Zeit hat Gott sie begleitet. Tagsüber übrigens in einer Wolkensäule. Dadurch hat Gott die Sonneneinstrahlung, die in der Wüste ja ziemlich heftig sein kann, ein bisschen abgemildert. So hatten sie etwas Kühlung und es gab auch Schatten. Gott hat gewusst, was die Leute ertragen können, was ihnen gut tut. Und in der Nacht war Gott in einer Feuersäule bei ihnen. Warum Feuer? Nun, Gott hat sich wahrscheinlich gesagt, ich bin euer Licht, ich bin eure Wärme in den kalten Wüstennächten und ich bin euer Schutz. Diese Wolken- und Feuersäule begleitet auch dich und mich auf unserer Lebensreise, wenn du zu Jesus gehörst. Und das jeden Tag und jede Nacht, auch wenn du sie nicht so siehst. Ob dir das bewusst ist oder nicht, Gott ist bei dir, jede Sekunde. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr durch, immer. Genieße deine Tage und nimm dir die Zeit, die du hier auf dieser Erde hast, aus der Hand Gottes. Mach jeden Tag was aus deinem Leben. Lass nicht zu, dass nur Routine-Montage, Routine-Dienstage, Routine-Mittwoche, Routine-Donnerstage, dass es nur das für dich gibt. Das, wovon du bisher vielleicht gedacht hast, das so langweilig ist und so unattraktiv. Ich weiß, Träume, Visionen und Ziele, die sind unheimlich begeistert und setzen bei uns Leidenschaft und so richtig Power frei. Man kann sich da so richtig reinhängen, dass man alles andere vergisst. Aber jeden Tag für deine Familie zu kochen, zu waschen, zu bügeln, die Spielsachen abends wieder wegzuräumen, ist meistens nicht ganz so begeisternd, stimmt's? Aber genau da drin begleitet uns Jesus ganz eng. Da ist er dir ganz nah. Mach dir bewusst, dass das so ist und genieß die Zeit mit ihm und mit deinen alltäglichen Aufgaben. Genieß die Reise zu den Zielen. Denn du bist länger unterwegs, als als dass du an den jeweiligen Zielen sein wirst. Nur am eigentlichen Ziel des Lebens, bei Jesus in der Ewigkeit, da wirst du deutlich länger sein, als du jemals unterwegs warst. Und deshalb noch eine Bibelstelle zum Schluss. Psalm 31, Vers 16. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und so würde ich gern noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du mir geholfen hast, meine Gedanken zu verändern. Und dass du uns allen hilfst, unsere Denkweise neu auszurichten, freizusetzen und zu sehen, was du alles tust. So, dass ich jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment, ja auch jede Prüfung, Herausforderung und Schwierigkeit, durch die ich gehe, genießen kann, weil du mit mir gehst und deine Hand mich schützt. Ich befehle dir meine Zeit an und nehme jeden Augenblick aus deinen Händen. Und ich will einfach nicht mehr zulassen, dass irgendwelche Umstände oder auch Wartezeiten, wo meine Geduld auf die Folter gespannt wird, dass die meine Ungeduld, dass die meine Gefühle und meinen Glauben und meine Freude an dir, Jesus, dass das erschüttert werden kann dadurch. Ich will jeden Tag als ein Geschenk von dir annehmen. Ich möchte jeden Einzelnen genießen und so leben, dass er wertvoll ist für dich und für mich. Und danke, dass du mitgehst, dass du mich niemals allein lässt, niemals vernachlässigst. Wir alle sind im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Du gehst mit auf all unseren Wegen, ob wir krumme Wege gehen oder genau gerade. Du bist mit uns im stressigsten Alltag. Danke, dass du uns heute Morgen die Augen geöffnet hast für das, was du im Alltag tust. Auf dem Weg zu den Zielen, zu den Träumen, die ja letzten Endes auch von dir kommen. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen können. Und dass du nicht von uns erwartest, dass wir ständig nur am Schaffen sind, am Arbeiten, am Knechten und Tun und Machen, sondern dass du dir wünschst, wir sollten das bitte auch genießen, auf dem Weg zu unserem ewigen Ziel. Danke, Jesus, für deinen Input heute Morgen. Amen.